Börse aufs Ohr. Herzlich willkommen zum neuen GetText-Podcast Börse aufs Ohr, der Podcast, der nicht nur dein Depot zum Glänzen bringen wird. Und das Ganze nach der spannenden Bundestagswahl am Wochenende, heute am rosigen Karnevalsfreitag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte euch heute wieder einen kurzweiligen Überblick zu den spannenden Themen aus der Finanz- und Börsenwelt geben. Und das mache ich heute zusammen mit meinem Gast, der auf Kohle geboren wurde und mittlerweile auch weiß, wie man Kohle für sich arbeiten lässt, in Essen seine Kindheit verbrachte, nach dem Studium in Passau zu HSBC, dann weiter über die UBS, sich in den Kryptobereich mit Econex wagte und jetzt selbst ein Top-Trader ist. Herzlich willkommen, Metin Szymczak. Und mein Name ist Lars Reichel von GetEx Exchange. Der Episode 4 gebe ich den Titel Man hat immer eine Wahl. Zum einen hat Deutschland gewählt und zum anderen besprechen wir hier und gleich die Wahl einer Trading-Strategie. Als ich dich im Intro als Gast beschrieben habe, hätte ich dich auch als Kumpel oder Kollege bezeichnen können, denn unsere Wege haben sich 2010 zum ersten Mal gekreuzt und liefen dann sage und schreibe 10 Jahre lang parallel, denn wir saßen uns im Job bei UBS sogar mal gegenüber. Kinder, was waren da Zeiten? Guten Moin, wie is it, Metin? Schön, dass du da bist. Sorry für die nicht authentische Begrüßung in Ruhrpottdeutsch, aber ich freue mich einfach riesig, dass du heute dabei bist.
Ach, lieber Lars, schön dabei sein zu dürfen. Was für eine große Ehre. Ich war ja mental schon auf einige Wortspiele vorbereitet, aber das mit auf Kohle geboren, also da hast du jetzt wirklich, geliefert, mein Lieber. Da hast du wirklich geliefert. Wow.
Metin,
wow.
Ja, bleiben wir dabei. Du bist im Pott in Essen aufgewachsen. Hat dich das geprägt?
Was ist das denn? Hör mal. Spaß beiseite. Podcast, ne? P-O-T-T, genau. Das hat mich ganz bestimmt geprägt, bewusst und unbewusst. Was ich so spontan sagen und behaupten kann und vielleicht so ein Attribut, was ich mir selber möglicherweise auch einbilden würde, ist, man sagt immer im Ruhrpott oder im Ruhrgebiet, kriegst du ja die Meinung direkt in die Visage. Ne? Bei uns gibt es keine Umwege, sondern die Meinung gibt es sozusagen nonstop, ja, sofort. Und das ist etwas, was ich wirklich an den Menschen, da wo ich herkomme, also Essen und Umgebung, beschreiben wir das mal größer, wie du gesagt hast, Ruhrgebiet. Das ist etwas, was ich sehr, sehr schätze, was ich sehr, sehr angenehm finde. Aber es ist ja nicht so, dass es auch andere schöne Ecken in Deutschland gibt mit sehr, sehr sympathischen und angenehmen Menschen.
Du, das ist ja die perfekte Überleitung. Du hast ja dann in Passau studiert. Warum hast du dich für Passau entschieden?
Du wirst lachen. Damals, also zu meiner Zeit, als wir uns alle die Frage gestellt haben, was machen wir jetzt? Gut, wir wollten alle irgendwas mit Menschen machen. Ja, ob das hinterher wirklich so eine gute Wahl war, aber gut, Spaß beiseite. Nein, und zwar war das so eine Zeit, ich weiß nicht, vielleicht kann sich der ein oder andere daran erinnern, man hat sich diese Rankings angeschaut damals. Ja, wie ist denn die Uni XY in dem Bereich, ABC und so weiter? Ja, da ist mir irgendwie aufgefallen, dass Passau da immer ganz weit oben ist, dass sie anscheinend oder angeblich guten Ruf hat und so weiter. Und für irgendwas muss ich mich entscheiden. Entweder wollte ich halt so in der Nähe meiner Eltern bleiben. Ich meine, im Ruhrgebiet mangelt es ja nun wirklich nicht an Universitäten, ja, wenn man allein schon an Bochum, Essen, Duisburg und Dortmund denkt. Aber irgendwie habe ich dann den Schritt gewagt, tatsächlich nach Passau zu gehen, was ich in der Tat 0,0 bereue. Denn von der Universität, von der Qualität der Uni-Ausbildung mal ganz abgesehen, vermutlich einer der schönsten Orte in Deutschland. Das kann ich in der Tat so behaupten. Wir haben ja immer wieder gesagt, wir studieren ja da, wo andere Urlaub machen. Ja, war natürlich manchmal in Sachen Ablenkung nicht so förderlich, was Lernen angeht. Aber auf der anderen Seite war das wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne und lehrreiche Zeit.
Ja, das klingt gut. Und dann bist du, apropos Ruf, dann bist du dann zu HSBC gekommen, in den Bereich Public Distribution.
So ist es.
Also hast dann von Donau, Inn und Ilz an den Rhein gewechselt.
So ist es, genau.
Quasi zumindest in Richtung Heimat ein Stück, genau.
Richtig,
und dann
richtig.
2010 dann letztendlich zu UBS, wo wir uns dann in der Tat gegenüber saßen.
Genau, so ist es. Ich meine, du bist natürlich auch mal ein sehr bescheidener Mensch, aber du warst ja über 10 Jahre mein Chef, Lars. Das kann man vielleicht mal fürs Protokoll auch so sagen. Ich hatte die große Ehre, ja, mit dir in einem Team zu arbeiten. Und in der Tat, im Rückblick, Wahnsinn eigentlich, wenn man bedenkt, dass es über 10 Jahre waren. Und ja, wie gesagt, nach der HSBC zu UBS, beides sozusagen relativ konsistent im Bereich Public Distribution, was mir ja sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Auch da kann ich nur sagen, bei beiden Adressen vermutlich mit den allerbesten dieser Industrie gearbeitet und sehr, sehr viel auch gelernt. Und das hat mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht.
Ja, das kann ich zumindest, was die UBS betrifft, nur zurückgeben. Dann nach der UBS hast du dich in den Bereich Krypto gewagt, mit Econex das Geschäft aufgebaut, war auch lehrreich.
Ja.
Auf eine andere Art.
Ja, gewagt ist, glaube ich, hier das richtige Wort. Da war ja was mit FTX und Crypto Crash und sowas. Nee, um es mal kurz zu machen, das war, ich sag mal, im Vergleich zu den anderen Stationen vorher in meiner Vita doch relativ kurz. Das ging 1,5 Jahre. Das endete dann ja damit, dass die Firma irgendwann insolvent war. Wie gesagt, das war alles so im Zuge dieser ganzen Kryptokrise und FTX Crash und so weiter. Ja, und dann stand ich da.
Also lehrreich.
Ja, ja, genau.
Und dann die Nase voll gehabt und jetzt seit über 2 Jahren Top-Trader. Und wir werden da noch in der Tiefe drüber sprechen, wie genau du das anstellst. Aber das ist schon mal ein interessanter Werdegang, den du hattest. Hobbys, man liest von dir relativ wenig. Wie erholst du dich, wenn du in deinem Alltag mit der Familie noch beschäftigt bist und nebenbei tradest?
Ja, ich habe 3 Kids. Lass mich mal kurz googeln. Erholung, ja. das ist in der Tat mit 3 Kindern, auch mit relativ wenig Abstand, was das Alter angeht, in der Tat nicht so ganz einfach. Aber wenn ich tatsächlich mal den einen freien Slot finde, du wirst schmunzeln, vielleicht fühlst du dich erinnert an die Anfangszeiten bei der UBS. Da habe ich, glaube ich, sehr, sehr viel davon erzählt und euch genervt, vermutlich, höchstwahrscheinlich. Elektronische Musik. Ich habe das tatsächlich für mich nach langer, langer, langer Zeit wieder entdeckt. Und da steige ich jetzt so ganz langsam, ganz piano mal wieder ein. Ich sag mal Amateur-Level-Produktion. Aber wirklich Amateur-Level.
Ja. DJ Shimshack in the house. Sehr schön. Das klingt gut.
Quasi.
Dann danke erstmal für den kurzen Einblick in dein Leben, Metin. Und wir hören uns gleich nochmal.
Plötzlich Börse, ein Marktupdate.
Die Spannung diesen Monat war wirklich groß. Es gab eine Sicherheitskonferenz, die Sicherheitskonferenz in München. Die Republik hat gewählt. Beides hat für Unruhe und Spannung gesorgt und in gewisser Weise auch eine wirtschaftliche Neupositionierung zur Folge. Spannung per se ist ja nichts Schlechtes, zumal es dann ja auch immer die gute alte Vola wieder auf die Tagesordnung schafft. Schaue ich mir jetzt mal die GetEx Trades in Aktien für dieses Jahr an, so führen amerikanische Titel mit über 2,3 Millionen Trades das Feld vor den europäischen Werten an und das sind sogar jetzt schon 40% mehr als im Vorjahreszeitraum. Bei den Trades in Zertifikaten verzeichnen wir ebenfalls deutliche Zuwächse, plus 41% im Vorjahreszeitraum, insbesondere bei den Produkttypen Faktoren plus 19%, Mini-Futures plus 32% und Open-End Turbos plus 47%. In den Turbos haben wir jetzt schon knapp 1 Million Trades dieses Jahr gesehen. Danke euch Tradern da draußen. Das muss einfach mal gesagt werden. Im Februar hatte Rheinmetall dann mal Nvidia als Top-Basiswert abgelöst. In den Rängen dahinter findet sich aber das gewohnte Bild mit Tesla, MicroStrategies, Palantir, Amazon. Und die Zertifikate-Trades auf den DAX im Februar haben im Vergleich zum Januar bereits jetzt schon deutlich zugelegt. Gold als Basiswert ist dagegen rückläufig. Vielleicht ist es ja das Ende der Fahnenstange. Wir kommen später nochmal drauf zu sprechen. Also, kurzes Marktupdate. Der DAX im Februar plus 5% mit einem neuen All-Time-High bei 22935 am 19.02. markiert. Der Euro-Stoxx plus 5%, der VDAX bei 1657, war aber schon bei 2038 am 20.02. mit einem neuen All-Time-High. Und den MDAX möchte ich jetzt mal im Auge behalten. Plus 6% hat er im Februar schon gemacht. Amerika, S&P plus minus null, der Nasdaq plus minus null. Grund dafür gab es eigentlich nicht, aber es haben auch irgendwie Kaufargumente gefehlt. Befeuert natürlich durch die Zollpolitik in Amerika, die Abwendung Amerika von Europa, fallende Zinssenkung, Spekulation, enttäuschende Friedenshoffnungen für die Ukraine sowie die Verbraucherstimmung und der Einkaufsmanager-Index, die einfach hinter den Erwartungen geblieben sind. Und ganz nebenbei sind die Zahlungsausfälle bei den US-Konsumentenkrediten auf ein 15-Jahres-Hoch im vierten Quartal gestiegen. Das heißt, die Risiken in den Bankenbüchern sind also weiter auf dem Vormarsch. Achtung, Achtung, tatütata.
Risiko.
Danger.
Die GetEx Risk Indizes.
So, schauen wir uns die GetEx Risk Indizes an und damit euer Anlage, euer Anleger, euer Trading-Verhalten auf GetEx.de. Die langfristigen Indizes. Europa sind wir bei 0,18, also noch leicht im neutralen Bereich. Der US-Index mit 0,09, ist schon so ein bisschen auf der Kippe, ist auf jeden Fall seit Jahresbeginn knapp 57% schwächer und der CNN Fear and Greed Index ist bei 22, also hat leider auch mittlerweile auf 4 gedreht. Was man sehen kann, ist die hohe Korrelation des S&Ps zum GetEx Risk Index USA bei 0,75. Dort sind die Anleger deutlich zurückhaltender geworden. Der Europa Risk Index schwankt dagegen deutlich stärker. Hier gibt's ein aktiveres Traderverhalten, kurzfristige Gewinnmitnahmen. Vielleicht riechen ja die Trader den Braten. Mal schauen, ob sich der DAX, ob sich die europäischen Indizes hier auf diesen Level halten können. Tiefere Analysen zu den Indizes habe ich euch versprochen und wird es noch im März geben. Ich muss euch da leider ein bisschen auf die Folter spannen.
Mal nach Zahlen, das Chart-Update.
In der Benchmark Mal nach Zahlen hole ich mir heute wieder einen der Chart-Experten zur Seite. Herzlich willkommen, Martin Utschneider.
Ja, hallo, lieber Lars, hallo Metin, freue mich wieder dabei zu sein.
Danke, Martin, dass du heute wieder am Start bist. Deutschland nach der Wahl. Wir haben ja gestern in Vorbereitung dieser Episode gesprochen, wie du das Wochenende genutzt hast, um mal alles aufzuräumen und wegzusortieren, also quasi wie im politischen Berlin, wo wir jetzt auch Klarheit haben. Oder doch nicht? Die Grünen haben die Jugendlichen an die Linke verloren, die SPD, die Arbeiter an die AfD, die Erstwähler haben sich links oder rechts rum entschieden, eine Mehrheit für die Parteien in der politischen Mitte gibt es quasi nur noch bei den Älteren in Deutschland. Und die AfD hat die meisten Stimmen von den Steuerzahlern und unter 50-Jährigen gewonnen. Und das Ergebnis der letzten BSW-Umfrage, auf der ihr auch auf getex.de abgestimmt habt, sagt, dass die Märkte nach der Wahl von Friedrich Merz zum neuen Regierungschef eigentlich steigen. So, jetzt haben wir mit dem Gap nach oben geöffnet, aber eigentlich war es doch ein Non-Event. Also Martin, was macht denn der DAX jetzt mit diesem Wahlausgang so?
Also da hörst du was, was du oft von mir hörst. Das ist ihm eigentlich relativ egal. Also der deutsche Aktienindex mit seinen 40 Titeln, der 80% seiner Ergebnisse im Ausland erwirtschaftet, dem ist es eigentlich egal. Du hast es selber gesagt, wir hatten einen Opening Gap am 24. gleich in der Früh. Dann hat man eine Red Candle. Also es war ein Non-Event und jetzt haben wir zwei positive Tage hintereinander. Aber diese zwei positiven Tage, die sollte sich keiner der neu gewählten Politiker auf die Fahnen schreiben, sondern das ist einfach im Moment die Gesamtsituation. Und wir haben heute ein Event, auf das alle warten, gespannt, bangend und hoffend zugleich. Da komme ich nachher noch drauf. Das sind die Nvidia-Quartalszahlen. Und der DAX macht jetzt einfach Folgendes aus charttechnischer Sicht. Er testet eine ganz, ganz wichtige Fibonacci-Linie. Also das ist ein charttechnisches, beziehungsweise so halb charttechnisch, halb markttechnisches Konstrukt. Die liegt bei 22.519 genau. Um die pendelte er die letzten, ja, 6 Handelstage bereits. Jetzt testet er sie wieder von oben. Und das ist unsere Richtschnur. Also nicht, wer wird Kanzler? Wir wissen es ja noch nicht. Stimmt die SPD-Basis wirklich zu? Oder kommt es da vielleicht nochmal zu großen Scharmützeln? Oder welche Koalition wird eingegangen? Das interessiert den DAX eigentlich weniger. Jetzt ist es aus charttechnischer Sicht ganz, ganz wichtig, über 22.519 zu bleiben. Dann ist nämlich auch wieder der kurzfristige Trend intakt. Der mittel- und der langfristige ist es sowieso nämlich positiv intakt.
Ja, sehr interessant. Als einen der anderen Werte, die wir noch analysieren wollten, hatten wir uns den Top-Basiswert für Hebelprodukte auf GetEx rausgesucht. Man kann es kaum glauben, Siemens Energy. Was ist denn deine Meinung dazu?
Meinung habe ich nie eine. Ich analysiere immer ganz emotionslos und sag dann, was Sache ist. Ich habe auch nie eine Meinung über was, wo was genau hingehen kann. Aber bei der Siemens sehen wir halt jetzt, also das sind, ich muss gerade die Red Candles, die roten Kerzen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in Folge. Und heute sieht man zwar auf dem Kurstableau zum gestrigen Schlusskurs ein Plus, aber die Tagesentwicklung ist auch schon wieder eine rote Tageskerze. Und da muss man ganz ehrlich sagen, Siemens Energy ist aber trotz dieses Rückgangs, ich meine, wir waren da im Hoch bei 64, sprechen jetzt über 54, ich meine, das ist schon prozentual einiges, hat aber noch eine ganz, ganz wichtige Unterstützung nicht angetestet, konnte die auch gut halten. Die läuft bei deutlich drunter bei 47 und darüber laufen noch ganz wichtige Trendfolgeindikatoren. Da gibt es so einen schönen Indikator, der nennt sich Ichimoku Kinko Hyo. Es ist eine Trendfolgesystematik. Manche sagen auch, das sind die Wolkencharts. Die nehme ich immer ganz gut her, um eine Trendanalyse zu machen. Und da ist die Siemens Energy trotz der letzten ernüchternden Handelstage noch drüber. Also auch hier Siemens Energy, es steht und bleibt heute ganz klar. Auch hier, man sieht die Verhalten oder die Spannung im Chart, was kommt bei Nvidia, weil die natürlich auf alles überstrahlen. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, so böse und weh die Entwicklung die letzten Tage tat, solange die Siemens Energy nicht unter die 50er Marke fällt und im Moment sind wir bei knapp 53 oder 54, ist alles noch okay. Und bis dahin ist es noch eine Konsolidierung, die zwar schmerzhaft ist, aber man sieht es jetzt an den markttechnischen Indikatoren, die aus dieser überverkauften Situation jetzt schon wieder zum Teil in Kaufsignale drehen.
Behalten wir weiter im Auge. Danke dir dafür. Und wir haben es in der letzten Benchmark gehört beim Marktupdate. Die US-Zölle sind natürlich nach wie vor ein Damoklesschwert. Was machen denn die deutschen Automobilhersteller? BMW hat den Abwärtstrend zwar durch oben durchbrochen, aber der Druck durch chinesische Hersteller, Zölle aus Amerika, die EU-Flottengrenzwerte lasten natürlich weiter. Und gerade auch eine VW mit Werksschließungen, so da gibt's also sehr viel Unsicherheit. BMW hatte ich kurz angesprochen, was meinst du zu VW?
Ja, die VW, die schaut im Moment ganz, ganz gut aus. Also seit sagen wir mal so, wenn man den Jahreswechsel nimmt und so in den November, ab November war die Bodenbildung über den Dezember, Januar, dann gab es eine leichte Konsolidierung Anfang Februar und das ist jetzt aber wieder gemündet in eine Aufwärtsbewegung und ich habe da zuletzt mein Chance-Risikoprofil erstellt aus kurzfristiger Sicht für die Volkswagen. Also ein ganz wichtiger Support unten ist die 87. Das wäre so die nächste wichtige Supportline, wo ich sage, da wäre auch wieder der Abwärtstrend intakt. Und jetzt haben wir natürlich eine Chance, Risikoverhältnis, das durchaus in den Bereich bis 112, 116, wenn es sogar Richtung 128 gehen kann, weil unabhängig von allem, was außenrum passiert und Werksschließungen und Zölle und so weiter, ganz, ganz viel Unsicherheiten. Im Moment ist der Aufwärtstrend da und auch die Indikatoren sind positiv, sind auch schon ein bisschen kurzfristig etwas heiß gelaufen. Das ist aber ganz normal. Also bei der VW bin ich guter Dinge, dass wir vielleicht, also das ist nicht, jetzt sind wir beim Thema Meinung, aber eher aus der charttechnischen Brille her, dass man vielleicht auf dieses Verlaufshoch bei 108 demnächst sogar mal anritschen, antesten und dann, wenn wir das packen Richtung 116, wäre dann der Weg frei. Also bei Volkswagen, wie gesagt, der Blick nach oben ist erlaubt und du kennst den Spruch von mir, der nach unten ist aber ein absolutes Muss und spätestens im Bereich, ich sag mal 91 bis 87, da sollte man für sich so seine Stop setzen, weil Chance-Risiko-Verhältnis, Money-Management ist ein ganz wichtiger Aspekt, eben wenn man gerade mal, wenn man mit Zertifikaten oder mit Hebelprodukten handelt.
Jetzt hast du gesagt, wir gucken hoch. Wir haben ja bei Gold schon sehr lange sehr hoch geguckt. Müssen wir da weiter hoch gucken?
Ja, das ist immer die Frage. Sind wir jetzt schon ganz oben? Oder wie weit geht's noch? Oder wie weit geht's nach unten? Also mein Ziel von, alle sagen ja immer, die gehen noch auf 3000. Mein Projektionsziel war ja schon seit Wochen so, ich sag mal, es war so im Dezember die 2975. Die haben wir ja fast erreicht. Also könnte ich mir jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, hey, wunderbar, alles toll. Aber im Moment ist es natürlich so, dass jetzt die großen Fragezeichen kommen. Kommt vielleicht doch jetzt der Zinsstopp in Amerika, kommt da vielleicht auch in Europa, Inflationszahlen und so weiter. Aus der charttechnischen, markttechnischen Brille ist es natürlich so, dass wir jetzt so seit einigen Tagen so einen leichten Peak an der 2980 sehen, also knapp 3000, aber es sind halt noch nicht die 3000. Allerdings ist die Trendsystematik noch da. Der Aufwärtstrend ist sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig intakt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir die 3000 schon noch sehen, weil der Zug dahin einfach klar ist. Aber dann müssen wir natürlich auch schauen, wie verhält sich die Zinsdiskussion. In Amerika ist ja ein Präsident, der gerne fallende Zinsen sehen würde. Aber wir haben einen sehr, sehr starken US FED-Chef, der ganz klar sagt, nee, solange die Inflation so ist, wie sie ist, werde ich keine Zinsen mehr senken. Ich werde sie zumindest da behalten, wo sie sind. Und das spürt natürlich gerade das Gold. Also Gold im Moment Richtung 3000 nach wie vor trendmäßig unterwegs. Und wenn jemand sagt, hey, wie wird's dann doch zu heiß oder wenn jetzt der große Rückschlag kommt bis 2791, mache ich mir gar keine Sorgen über den Aufwärtstrend. Darunter könnte es dann spannend werden. Aber selbst wenn wir jetzt mal korrigieren auf 2800, tut das zwar im ersten Blick weh. Und wenn man jetzt gerade frisch eingestiegen ist, natürlich auch im Depot oder im Safe oder wo auch immer. Aber bis dahin ist die Trendsystematik da und ich bin weiterhin guter Dinge, was das Gold anbelangt.
Prima. Also Reden ist Schweigen, Silber ist Gold. Nee, es war ein ganz schlechter, aber ich finde ihn einfach super.
Danke. Dann bin ich jetzt auch still.
So, jetzt habe ich dich lang genug um andere Werte reden lassen. Jetzt Nvidia. Heute Zahlen, hast du gesagt. Zuletzt war die Aktie unter Druck. 5 Tages minus 7,5%. Sehr hohe Erwartungen sind mit der Aktie verbunden. Das heißt, eigentlich könnten heute nur deutliche Gewinnüberraschungen die Anleger überzeugen. Zumindest laut Reuters sind ja die Bestellungen für den neuen H20-Chip und den KI-Servern haben deutlich zugelegt. Also eine gewisse Fantasie ist da. Wie beurteilst du die Aktie charttechnisch?
Also zum einen muss man sagen, Charttechnik hat ja auch immer was mit Sentiment und mit Psychologie gerade zu tun. Und im Moment scheiden sich die Geister bei der Nvidia. Nvidia hat zuletzt ja vermeldet oder die Medien haben vermeldet, dass die neuen Chips irgendwie nicht kompatibel waren und so weiter und so fort. Dann kam eine Gegenmeldung und sagt, es sind maximal 5% unserer Kunden, die da Probleme haben. Und die einen sagen, Nvidia schlechte Nachrichten vor den Zahlen. Die anderen sagen, ah, wenn die Zahlen, wie du gerade gesagt hast, nicht so gut ausfallen wie zuletzt, dann ist die Enttäuschung da. Gleichzeitig hier eine Meldung, Nvidia feiert Bestellboom aus China. Also es halten sich die positiven und die negativen Meldungen die Waage. Und deswegen ist es ganz wichtig, auf die Charttechnik hier zu schauen oder auf die Markttechnik, weil, und wir haben heute die Zahlen, das ist ganz, ganz wichtig. Und bei Nvidia kann man eigentlich, sagen wir mal, ist immer die Gefahr, selbst wenn es so ausfällt, wie man erwartet hat, dass der Markt enttäuscht ist, weil die letzten, glaubt's, 21 Quartalszahlen, da waren wir 20 Mal über Plan. Und jetzt erwartet natürlich jeder ein bombastisches Ergebnis. Aber im Vorfeld sehen wir jetzt einen ganz klaren, massiven Test der 200-Tage-Linie. Und gerade viele Trendfolger, viele große Fonds und so weiter, die schauen auch ganz, ganz stark auf diese 200-Tage-Linie. Und wenn die jetzt wirklich nachhaltig unterschritten wird und diese 200-Tage-Linie aufgrund der Enttäuschung, wie auch immer die Zahlen sind, dann deutlich unterhandelt, unterschritten wird, dann kann es im Worst Case schon mal nochmal Richtung 100, vielleicht sogar 100, Richtung 92 gehen, weil im Moment sehen wir bei der Nvidia, viele haben ja noch vor dem geistigen Auge, hey, Nvidia, da geht's von links unten nach rechts oben. Aber dem ist seit Juli letzten Jahres nicht mehr so. Die Aktie ist übergeordnet seit Juli, kann man sagen, und speziell seit November in einem Seitwärtstrend, den sie jetzt, droht zu verlassen. Und wenn dann die Enttäuschung von den Zahlen noch dazu kommt, dass automatisierte Verkäufe einsetzen, weil, hey, Stop-Loss 200-Tage-Linie und da gehen wir jetzt dann raus, dann würde ich sagen, also ganz klar heute auf die Zahlen achten, beziehungsweise jetzt im Nachgang, auch im Laufe der Woche, ausschauen, wie werden die Zahlen aufgenommen, wie werden sie verarbeitet und wo ist der Chart? Ist er oberhalb oder unterhalb der 200-Tage-Linie? Weil das ist jetzt für mich eine ganz, ganz wichtige Richtschnur. Die 200-Tage-Linie verläuft im Moment bei 126,20 und das ist hier die Richtschnur im Moment bei der Aktie.
Alles klar, wir haben ein Auge drauf und sind nachher auf die Zahlen gespannt. Martin, dann ganz lieben Dank, dass du dabei warst.
Ach, Lars, Moment, einen habe ich doch noch. Unser Bitcoin. Ja, also hier auch im Moment, da sieht man eben auch ganz klar, bei Bitcoin ist es ja, ich bin kein Experte für Bitcoin. Ich bewundere jeden, der sich mit der Materie gut auskennt. Ich weiß, was ist eine Blockchain, ich weiß, wie ungefähr, wie das Ganze funktioniert. Aber wir haben ja immer Probleme bei Bitcoin, irgendwie innere Werte, Fair Values oder innere Werte, Fair Values zu berechnen, weil eben kein Substanzwert da ist, wie bei einer Aktie, wo ich aus Anlage- und Umlaufvermögen was mir zusammenrechnen kann. Und deswegen schaue ich beim Bitcoin immer auf die wichtigen Unterstützungen, die wichtigen Widerstände. Und wir haben bei Bitcoin ein Alarmsignal, ein Warnsignal gesehen, ein Warnsignal. Wir haben die 90.000er Marke unterschritten und haben dann, man nennt es in der Candlestick-Analyse, mit einer Lunte punktgenau die wichtige Unterstützung bei 86.140 getestet, um dann wieder nach oben abzudrehen. Und per heute haben wir eine grüne Kerze. Das Ganze nennt sich auch Bullish Harami. Aber dieses Bullish würde ich jetzt im Moment im Gesamtkontext einklammern. Bei Bitcoin ist es so, ja, da sind jetzt viele enttäuscht. Viele haben Hoffnung in Trump gesetzt und so weiter und so fort. Und da war natürlich die Euphorie, die Kaufpanik da. Kaufpanik im Sinne von, jetzt muss ich unbedingt rein. Und dann ist man auf dem falschen Fuß erwischt worden. Egal wann, wie und wo man rein ist, Status quo im Moment per heute. Wir müssen unbedingt schauen, was heißt wir müssen schauen, wir müssen darauf achten, ob der Bitcoin die 86.000 hält. Wenn er sie nämlich nicht hält, dann haben wir freies Fallpotenzial bis zu 75.000 und natürlich Enttäuschungspotenzial. Und das ist ganz wichtig an der Börse, Psychologie. Von der bis 21.01., also immer noch aufbordenden Euphorie, da hatten wir ein neues Allzeithoch, am 20.01. war das, da war ja Bitcoin, ich muss es unbedingt haben. Wir kennen es an der Börse, wenn plötzlich es nicht mehr so läuft, wie wir es uns vorstellen, dann wird die Euphorie zur Panik, zur Hysterie und der beste und, das sage ich mal, das hochgelobte Bitcoin wird plötzlich zum Verkaufskandidaten und dann kriegt man so einen Teufelskreis im Sinne von Verkaufsorders. Also lange Rede, kurzer Sinn. Bitcoin sollte die 86.000 halten, sonst haben wir Rückschlagspotenzial nochmal um gute 10.000 US-Dollar nach unten.
Herzlichen Dank für deine Einschätzung, Martin. Und hier nochmal den Hinweis an euch da draußen auf den Chart Talk mit Martin und Dominik Auricht von der UniCredit am 11.3. zum Webinar Chart Talk. Meldet euch gerne an unter One Markets Wissen Webinare. Danke dir, Martin.
Ich sag danke und euch beiden noch viel Spaß im Podcast.
Oh, what a beauty!
Beauty-Tipps. Mehr Glow für euer Depot.
Ich habe in der letzten Episode mit Nikolaus Barth über das Thema Money Management gesprochen und mit dir, lieber Metin, möchte ich heute ganz präzise über deine Lieblingshandelsstrategien sprechen. Bei vielen Strategien geht man ja immer von einer Meinung zum Basiswert aus. Man hat so eine grobe Idee, wo die Reise hingeht. Aber wenn ich mal keine direktionalen Trades machen kann oder will, tja, wir haben uns letzte Woche dazu in Frankfurt getroffen und haben schon über diese Strategie philosophiert. Metin, über was sollten wir heute sprechen?
So ist es, lieber Lars. Und zwar, wie du gesagt hast, man neigt ja immer dazu als Trader oder als Trading-Interessent immer wieder dazu, ich sag mal, ja, in zwei Dimensionen zu denken. Das heißt also, was könnte steigen, was könnte fallen? Was man häufiger vernachlässigt, ist ja durchaus noch das Marktszenario dazwischen. Denn es ist ja sehr, sehr häufig so, es gibt die Fraktion, die, wenn wir jetzt mal Nvidia nehmen, oder wir können auch gerne den DAX nehmen als Marktindex, die dann sagen, der DAX steigt, weil, oder aber der DAX müsste aber eigentlich fallen, weil, häufig genug ist es in der Tat so, das wird, glaube ich, die Erfahrung wird, glaube ich, jeder bestätigen, naja, hinterher ist es doch wesentlich weniger spektakulär alles, was dann doch passiert. Und deswegen kann man am Markt auch sehr, sehr interessante Strategien fahren, was ich auch sehr, sehr gerne mache. Und zwar tatsächlich auch auf eine Range setze. Da gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wie du auch bestens weißt. Zum Beispiel Inliner, nur da sind natürlich Barrieren involviert. Ist immer Gusto-Sache. Der eine magst, der andere nicht. Dann gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, mit Discount-Zertifikaten hier auf eine Seitwärtsbewegung zu setzen. Aber es gibt tatsächlich noch andere Möglichkeiten. Und zwar gibt es einen Produkttyp, eine Produktgattung, die meiner Meinung nach so ein bisschen nicht vernachlässigt, aber die nicht so häufig erwähnt wird. Das sind die Discount-Optionsscheine. Discount-Calls und Discount-Puts.
Ja, das ist interessant.
Genau, was man da zum Beispiel machen kann. Denn ich schaue mir immer wieder gerne mal an, was gibt's so für Produkte am Markt. Die Klassiker sind klar, die Turbos, die Vanille-Optionsscheine und so weiter. Aber kann ich denn verschiedene Instrumente miteinander kombinieren, dass ich daraus sozusagen eine ganz spezielle Meinung, ja, dass ich damit eine ganz spezielle Meinung umsetzen kann? Und bei den Discount-Calls und Discount-Puts könnte man zum Beispiel, nur als Gedankenspiel, könnte man ja einen Discount-Call auf den DAX sich anschauen, wo das Produkt deutlich im Geld ist. Das heißt also ganz konkret, die beiden Strikes, sowohl der Long- als auch der Short-Strike, sind unter dem aktuellen Marktniveau. Und genauso auf der anderen Seite könnte man sich einen Discount-Put anschauen, genauso im Geld, also beide Strikes, sowohl Long als auch der Short, sind sozusagen hier über dem aktuellen Marktniveau. Jetzt kann man mit dieser Range natürlich ein bisschen spielen, je nachdem. Man könnte sagen, ich will mir eine 1000-Punkte-Range einbauen, Ich habe jetzt nebenher, als wir du gerade mit Martin gesprochen hast, wirklich mal so rein zufällig, habe ich mir jetzt einfach mal ein paar Produkte mal angeschaut, damit man so ein Grundverständnis hat, was das jetzt bedeutet für die Auszahlung. Also ich habe mir zum Beispiel hier ein Discount Call auf den DAX hier angeschaut. Lass mich gerade mal schauen, wie das mit den Strikes aussieht. 21.
Sag mal, Metin, nutzt du dafür eigentlich den GetEx-Zertifikatefinder?
Rein zufällig, lieber Lars, tue ich das in der Tat. Ja.
Genau, das war die richtige Antwort.
Ja, dann können wir das doch an dieser Stelle beenden.
Wir können weitermachen im Interview.
Nein. Und zwar mache ich das in der Tat, weil ich das ja natürlich auf die Schnelle sehr gut sortieren kann. Ich habe jetzt in dem Fall, weil wir jetzt, glaube ich, lass mich gerade mal schauen, beim DAX sind wir jetzt ungefähr jetzt zum Aufzeichnungszeitpunkt 22,7. Pi mal Daumen, ja, ganz grob. Da habe ich mich zum Beispiel gefragt, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich mir einen Discount-Call anschaue, ungefähr einen Monat Restlaufzeit, 21,6 ist der Long-Strike und 22,1 ist der Short-Strike. Also da ist der Cap, wie man so schön sagt. Ja. Und auf der anderen Seite, spiegelbildlich natürlich, oben habe ich mir einen Put, ich sag mal recht symmetrisch, wie du gleich merken wirst. 23,6 ist der Long Strike und 23,1 ist der Short Strike. Ja, das passt jetzt, glaube ich, wegen 22,7 nicht ganz perfekt, aber du weißt ja, worauf ich hinaus will. Das heißt also, solange oder anders, wenn der DAX hier bei Fälligkeit, wie gesagt, in dem Fall war das, glaube ich, lass mich gerade mal schauen, damit wir keinen Blödsinn erzählen, 28.03.2025, also ziemlich genau einen Monat, wenn der DAX von heute aus gesehen in einem Monat ja, zwischen 23,1 und 22,1. Ja, das ist eine 1000-Punkte-Range. Jetzt gehen natürlich die Meinungen auseinander. Ist das viel? Ist das wenig? Ist das reich? Ist das ausreichend? Aber wenn das passiert, dann würde ich ja mit beiden Produkten den Höchstbetrag von jeweils 5 Euro in dem Fall bekommen. Also hier sozusagen 500 Punkte wegen 0,01 Bezugsmenge 5 Euro. Auf der anderen Seite genauso. Dann würde ich ja 10 Euro hier zurückbekommen. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, die du dir stellst. Ja, ist ja schön, aber was bezahle ich im Moment dafür? Ja, da wird es dann in der Tat spannend. Also bei der Longvar, also bei dem Call, würde es aktuell um die 4,45 zahlen und bei dem Put ungefähr 4. Also können wir uns darauf einigen, 8,50 Euro so die Ecke. Und das Spannende kommt jetzt, in Anführungszeichen spannend. In dieser Range würdest du, wie gesagt, von 8,50 auf 10 hochgehen, weil du von beiden sozusagen das Maximum hier rausboxen würdest. Aber was passiert natürlich, wenn es gegen dich läuft? Und zwar, wenn es wirklich durch die ein oder andere sozusagen Seite schießt und die ein oder andere Seite sozusagen komplett wertlos ist, dann würdest du auf 5 zurückfallen. Du merkst also, ein Totalverlust ist ja in der Tat ausgeschlossen. Ja. Und das Schöne ist ja bei diesen Produkten, mittlerweile habe ich gesehen, zu meiner positiven Überraschung, die sind ja mittlerweile so fein skaliert, da kannst du ja mit den Long- und Short-Strikes wunderbar hin und her spielen und wirklich die unterschiedlichsten Marktmeinungen umsetzen. Wie gesagt, nur eine Anregung, nur eine Idee, die ich persönlich spannend finde. Aber man kann natürlich darüber streiten, ob das jetzt wirklich so eine gute Idee ist, von 8,5 oder 8,50 Euro auf 5 zurückzufallen im Worst Case, im Best Case aber von 8,50 auf 10 hochzuspringen. Das ist natürlich etwas, was jeder für sich selber fein justieren kann.
Ja, danke dir, Metin. Und vor allen Dingen, Discount-Optionsscheine haben vielleicht nicht viele von euch da draußen auf der Uhr, aber es ist eben eine vermeintlich günstigere Alternative, als ins klassische Discounter-Regal zu greifen, wenn ich dich richtig verstanden habe, Metin.
So ist es, genau. So ist es ja, weil du bei den Discounter ja immer diesen Zero-Strike-Call, also den Spot selbst und oben halt den Short-Call hast. Und hier ist das Ganze natürlich, weil das ja unter Hebelinstrumenten logischerweise verpackt wird, ja, hast du halt schon so eine gewisse Kapitaleffizienz, ja, weil sonst müsstest du ja logischerweise beim DAX, ich sag mal, einen DAX-Stand, wir lassen die Bezugsmenge jetzt mal weg, aber ich sag mal, doch schon deutlich viel mehr Geld in die Hand nehmen. Und das ist halt, ich sag mal, das Charmante an der ganzen Sache.
Ja, also so die Mischung aus einem Discounter als Anlagezertifikat und einem klassischen Hebelprodukt mit Barriere siedeln sich hier die Discount-Optionsscheine an. Ja, vielen Dank, Metin. Klingt mega spannend. Schaue ich mir nachher selbst an. Zum Schluss wollte ich dich ja eigentlich noch fragen, ob du eher A, der Anleger oder B, bist, aber spätestens jetzt weiß ich, dass du Vollblut-Trader bist. Also
ja, valider Punkt. Aber in der Tat ist es so, dass ich diese Frage gar nicht abschließend beantworten kann, weil ich mehrere Strategien parallel fahre. Manchmal sind das eher so diese monatlichen Sachen, manchmal wöchentliche. Aber in der Tat gehe ich ganz, ganz, ganz selten ganz sozusagen rein in dieses super, super kurzfristigen Sachen auf der Minutenkerze, das mache ich in der Tat schon länger nicht mehr.
Also vermutlich steckt auch ein bisschen der Anleger in dir, spätestens im ETF-Sparplan deiner Kinder. Also ganz lieben Dank und dir, Metin, und euch da draußen, bitte denkt noch an den Disclaimer am Ende dieser Episode.
Inside GetEx.
Inside GetEx, was kommt denn sonst noch so alles? Als erstes mal eine Anmerkung aus der Redaktion oder von mir selbst. Vielmehr in der letzten Episode habe ich nämlich eher einen Wunschgedanken formuliert, denn aktuell sind alle ETPs, Fonds und Anleihen sowie unsere 1000 umsatzstärksten Aktien von 7.30 bis 23 Uhr handelbar. Also sobald sich das Universum um weitere Assetklassen erweitert, halte ich euch hier selbstverständlich in diesem Podcast weiter auf dem Laufenden. Aber was ganz heiß ist, ab dem 3.3. werden alle Aktien auf GetEx von 7.30 Uhr bis 23 Uhr gehandelt. Gerade der Frühhandel ab 7.30 Uhr bietet interessante Vorteile für Anleger, insbesondere für aktive Trader, denn ihr habt frühen Zugang zu den Kursbewegungen. Ihr könnt auf wichtige Nachrichten, Unternehmensberichte, makroökonomische Daten auch außerhalb der regulären Handelszeiten unmittelbar reagieren. Und für euch als Berufstätige, wenn ihr tagsüber keine Zeit habt, stellt morgens eure Orders ein. Bumm, aus. Und ihr habt eine volle Reaktionsfähigkeit auf die Überseemärkte. Die Entwicklungen in Amerika, in Asien sind bereits in den frühen Morgenstunden eingereist. Dafür gibt es allerdings im vorbörslichen Handel weniger algorithmische Hochfrequenzhändler, die da weniger aktiv sind. Das heißt, ihr als menschliche Trader habt größere Chancen, vorteilhafte Preise zu erzielen. Und ihr könnt natürlich auf die Quartalszahlen, die häufig vor Handelsbeginn veröffentlicht werden, reagieren. Und kleiner Tipp von mir, am besten mit Limit Orders handeln. Noch eine gute Nachricht für alle Kundinnen und Kunden des S-Brokers. Seit Anfang Februar könnt ihr ohne Handelsplatzgebühren und bei vollem Genuss der verlängerten Handelszeiten auf GetEx zuschlagen. Liebe S-Broker-Kunden, happy trading und herzlich willkommen auch von mir auf GetEx. Was gibt's noch? Sie kommen zurück, die Schweizer Aktien, der Fels in der Brandung, die Felsen in der Brandung. Endlich ist Bewegung drin, wo lange Stillstand herrschte. Denn seit Juli 2019 können Schweizer Aktien nicht mehr an offiziellen Handelsplätzen in der EU gehandelt werden. Einzelne Aktien wurden delistet, ein Großteil ist bis heute ausgesetzt, doch jetzt ist endlich eine politische Lösung in Sicht. Die Regierung in Bern gab ein Ende der Blockade bekannt, beziehungsweise eine Einigung mit der EU ist in greifbarer Nähe. Man munkelt, dass es im Mai endlich soweit sein wird. Aber sobald alle Voraussetzungen dafür geschaffen sind, wird der Handel auf GetEx wieder aufgenommen. Und ich informiere euch selbstverständlich in diesem Podcast über den genauen Termin. Letzter Punkt für alle, die sich ein Ticket für den Börsentag in Wien am 8.3. gelöst haben, aber bis dahin nicht wissen, wie sie ihren Tag verbringen sollen. Ihr habt jetzt Gewissheit, dass es um 15 Uhr auf der großen Dardat-Bühne zum Showdown mit Ernst Huber, Chef der Dardat Bank, und Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse, kommen wird. Und mir, kommt also vorbei und lasst das Austria Center Wien beben.
Jetzt geht's ans Eingemachte.
So, Metin, jetzt habe ich noch ganz 5 persönliche Fragen an dich. Also nicht lang schnacken, einfach raus damit und feuerfrei. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sneakers oder Sandalen?
Sneakers.
E-Book oder physisches Buch?
Mittlerweile E-Book.
Windows oder Mac?
Windows.
Sonnenaufgang oder Untergang?
Aufgang.
Danke dir, Metin. Und Martin, weil du immer noch in der Leitung bist und zugeschaltet bist und Lust darauf hast, fordere ich dich jetzt auch nochmal raus. iPhone oder Android?
Android.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Insta oder Snapchat?
Weder noch.
Schoko oder Vanille?
Oh, beides.
Jetzt hab ich dich.
Schoko.
Alles klar, ich danke euch beiden. Vielen Dank.
Wünsch dir was, dann kriegst du das.
Welche Themen sind für euch spannend? Was beschäftigt euch denn so, damit ich das in den kommenden Episoden berücksichtigen kann? Bitte schreibt mir gerne eure Kommentare, lasst mir eure Likes da. Lieber Metin, was wären denn eigentlich Themen, die dich interessieren würden?
Ja, lieber Lars, ich habe ja, glaube ich, vorhin kurz angedeutet, dass ich sehr, sehr gerne experimentiere mit Kombinationen von bereits bestehenden Zertifikaten oder Optionsscheinen oder Turbos. Was wir machen könnten, weil ich das persönlich extrem interessant finde, was dabei rauskommen kann, sind zum Beispiel Kombinationen von Turbos und Vanillas, also ganz normalen Standardoptionsscheinen innerhalb einer Strategie. Ich kann dir so viel verraten, durchaus interessant.
Sauber, das nehme ich gerne auf die Agenda fürs nächste Mal. Vielen Dank dafür. Also, ihr da draußen, schickt mir gerne euer Feedback, eure Anregungen, lasst mir eure 5-Sterne-Bewertung da, teilt den Podcast gerne. Das war's für heute mit dem Podcast Börse aufs Ohr. Episode 4 neigt sich dem Ende. Bitte folgt mir, damit ihr in 14 Tagen keine Folge mehr verpasst. Wann sehen und hören wir uns wieder? Zum ersten Mal sehen am Börsentag Wien auf der großen Dardat-Bühne und hören tun wir uns in diesem Podcast am Donnerstag, den 13.03. Ich danke fürs Zuhören. Tschüssikowski, euer Lars.
Euer Metin.
Macht's gut.
Risiken und Nebenwirkungen.
Und wie versprochen kommt jetzt noch der turboschnelle Disclaimer als Schmankerl zum Schluss. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse oder GetEx Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzdienstleistungen, insbesondere keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des WPHGs. Der Podcast enthält insbesondere keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Nachbildung einer Anlagestrategie, Klammer auf, die wir heute besprochen haben, Klammer zu. Die Börse behält sich das Recht, vor den Umfang der Nutzung des Podcasts jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder in den Service einzustellen. Genug der Formalitäten, das war's für heute. Chapeau mit O, Servus und macht's gut. Bam. GetEx Exchange. So schnell, so günstig, so Börse.